bei so großen Gruppen des Coaches Eye ist das, was zählt. Und das hast du dir auch so ein Stück weit selbst beigebracht. Aber wie schult man sein Auge?
Du brauchst die Wiederholungen. Das ist genauso wie bei jedem anderen Skill. Du brauchst Wiederholungen und dann brauchst du auch Feedback. Also ich habe einen Mentor gehabt.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Heute ist der American Football Coach Corey Chapman zu Gast. Ein echter Experte für Schnelligkeit und Athletik. Corey teilt seine Erkenntnisse aus dem American Football und erklärt, warum Schnelligkeit nicht nur im Sprint, sondern auch auf dem Spielfeld entscheidend ist. Corey gibt darüber hinaus Einblicke in sein Schnelligkeitstraining und das Geheimnis seines Erfolgsmodells Projection, Switching und Reactivity.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Cool, dann ja, herzlich willkommen, Corey.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ja, Corey, ich habe eben schon im Intro natürlich so ein bisschen was zu dir erzählt. Du warst in der NCAA auf dem D1 College, du hast in der GLF gespielt, ELF, du bist heute als Strength and Condition Coach in der ELF unterwegs. Das heißt, du hast einen sehr, sehr spannenden Werdegang und wir wollen uns auch so ein bisschen über deine Arbeit bei Sprint Performance unterhalten, aber ich habe jetzt als erstes mal so eine Frage. Also ich bin auch ein kleiner Football-Fan, auch gerade was das Thema College-Football angeht, und wenn man dann die Stadien in den USA sieht, man spielt ja da in der NCAA nicht nur vor 5.000 bis 6.000 Leuten, also das sind ja dann teilweise 60, 70 oder sogar noch mehr Leute, die da ins Stadion gehen, oder liege ich da jetzt so komplett falsch?
Nee, das stimmt. Also ich fand es immer witzig am Anfang, als ich hier in Deutschland war. Da erzählst du, Leute, ich habe ja College an der Uni gespielt. Und ich weiß nicht, was die Leute da und also an der Uni verstehen oder was die da denken oder vorstellen. Aber ich glaube, die meisten denken ja, es hat so, keine Ahnung, 3.000, 5.000 Leute, was auch immer. Aber nee, das sind also College Football ist ja sehr beliebt in Amerika. Und ja, wir haben Spiele vor, also regelmäßig vor 100.000 Leute, 105.000 Leute. Das ist ja was ganz anderes, ganz anderes.
Also größere Stadien als in Deutschland die erste Bundesliga im Fußball hat.
Ja, das ist, ich glaube, schwer für Leute hier ein bisschen vorzustellen. Aber das Geld, was man auch zur Verfügung hat an den Colleges, ist, also ich will nichts Falsches sagen, aber ich schätze mal so um die 10 bis 15 Mal, was die Bundesliga-Vereine hat zur Verfügung haben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe mal mit Leo Neugebauer, dem deutschen Zehnkämpfer, gesprochen, der in Austin an der Uni studiert und auch trainiert. Und ich glaube, das Budget von dieser Uni ist größer als das von dem gesamten deutschen Leistungssport, was über die USP oder das Innenministerium oder alle Ministerien für Sportförderung zur Verfügung steht. Das sind schon enorme Summen. Und ja, es ist auch schon eine Wahnsinnskulisse, vor der man da spielt und die Möglichkeiten da hat. Wie ist das, wenn man das erste Mal als junger College-Spieler in so ein Stadion einläuft?
Ja, das beim ersten Mal, da bist du halt komplett überfordert. Also vor so vielen Leuten hast du ja nie gespielt wahrscheinlich. In Highschool habe ich vor 10.000 Leute gespielt. Das war also unsere höchste Zuschaueranzahl. Aber es ist ja schon was anderes. Vor allem in die Stadion, wo da 100.000 Leute sind, die schreien. Also wenn wir quasi nebeneinander stehen oder sitzen, du hörst nichts, du kannst nichts verstehen. Also das ist halt was ganz anderes, aber das haben wir immer trainiert im Training. Also wir haben extra, vor allem in die Wochen, wo wir halt bei Michigan zum Beispiel gespielt haben, wo die halt über 100.000 Leute im Stadion haben, da haben wir extra Lautsprecher an der Seitlinie im Training gehabt und die haben das ja simuliert, also es ist Crowd Noise und was auch immer.
Also es wird die Lautstärke vom Stadion im Training auch noch mit simuliert, weil es ansonsten zu Problemen führen kann.
Genau.
Ich sag mal, vom ersten Einlaufen in ein Stadion mit 100.000 Leuten zu dem ersten Mal, wo man Football in der Hand hat, das ist ja dann auch schon ein gewisser Weg. Ja. Magst du dich vielleicht so nochmal unseren Hörern vorstellen, vielleicht auch, wie du zum Football gekommen bist?
Ja, tatsächlich war Football nie meine erste Wahl, als ich jünger war. Basketball war meine erste Sportart, meine erste Liebe. Und ich bin ja irgendwann habe ich aufgehört zu wachsen in der Schule, in Highschool. Also ich bin ja auch nie klein, ich bin halt 1,89, aber für Basketball in College ist es halt ein bisschen zu klein, nach dem, was du für ein Skillset hast. Und dann irgendwann war Football für mich da so eine große Leidenschaft. Ich habe auf dem Platz quasi diese Arbeitseinstellung entdeckt und gefunden. Und irgendwie war es dann halt so ein Switch, wo ich gedacht habe, hey, also Football ist ja doch cool. Und dann in der Schule, ich habe halt in der Schule ganz normal gespielt. Ich habe mit 9 tatsächlich angefangen mit Football, aber halt aus Gruppenzwang quasi. Meine Kumpels haben alle gespielt. und dann habe ich ein paar Angebote oder Stipendienangebote bekommen für das College. Und da, wo ich gegangen bin, die sind ja bekannt für meine Position, die ich spiele oder gespielt habe. Und das ist ja auch, ich komme aus Indiana, Purdue University ist in Indiana. Dann war es für mich klar, meine Familie könnten halt auch zu die Spiele kommen und so weiter.
Auf welcher Position hast du genau gespielt und bei welchem Team dann am College?
Defensive End habe ich gespielt. Ab Highschool, also ab der Schule, habe ich Defensive End gespielt. Davor, es gibt Regeln in Amerika. Und wenn du halt zu viel wiegst, was bei mir auch der Fall war, darfst du nur Offensive Line spielen. Und dann erst ab der Schule kannst du andere Positionen spielen, sonst ist es unfair. Also ich spiele halt seit der Schule Defensive End. Und dann Purdue University oder die Purdue Boilermakers ist mein Alma Mater, mein College. Und ja, das ist in Indiana, also Nordindiana. Und ja, danach, also nach dem College, NFL, für die NFL hat es nicht gereicht. Aber zu der Zeit war die deutsche Liga außerhalb Amerika, Kanada und Mexiko, oder tatsächlich Amerika und Kanada, war die deutsche Liga die Liga mit die höchste Konkurrenz. Und ja, dann bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe ein bisschen Pause zwischen College und meine Karriere hier in Deutschland gehabt. Aber ja, dann war es der Anfang von meiner Zeit hier.
Ist dir das schwer gefallen, so dieser Wechsel aus den USA nach Deutschland? Weil ich sag mal, es ist ja schon auch ein bisschen unterschiedliche Lebensweise von Indiana zu jetzt das Schwabenländle in Stuttgart oder auch viele andere Bereiche in Deutschland.
Ja, also auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen Culture Shock, aber es ist anders von der Mentalität von den Leuten. Das ist ja, also da gibt es halt so viele kleine Sachen, die du merkst, die ich heutzutage immer noch merke. Ich bin seit 2012 in Deutschland. Aber ich sag mal, für den Sport, für diesen sportlichen Aspekt ist es ganz anders. Weil Football in Amerika, vor allem im College, wir haben Auswärtsspiele gehabt, da mussten wir Spieler nie unsere eigenen Taschen packen, zum Beispiel. Du sagst quasi unser Equipment-Staff oder die halt dafür zuständig sind, was du quasi mitnehmen möchtest, und dann wird es für dich gepackt. Oder Auswärtsspiele, die weiter entfernt waren als eine 3-Stunden-Fahrt, da sind wir automatisch dann geflogen. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und wir sind dann, in meinem ersten Spiel sind wir halt fast 6 Stunden gefahren mit dem Bus. Und das ist ja also was ganz anderes, ja. Und da muss man sich erstmal gewöhnen. Und ich sag mal, da kann nicht jeder College-Spieler hier in Europa spielen, weil das ist halt was anderes. Das ist halt ganz anders.
Ja, da merkt man dann auch gleich so die Unterschiede im Budget, die da so im Raum stehen. Ja, genau. Aber du hattest am Anfang auch erzählt, dass du vom Basketball kommst und es dann aber irgendwann diesen Switch gab, dass du gesagt hast, okay, American Football gibt mir auch doch irgendwas. Was war denn dieser Switch? Also was hat dann irgendwie so dieses Feuer in dir entfacht?
Ja, gute Frage. Ich glaube halt, dass es so physisch ist, das erstens. Und American Football ist, da legt man extrem viel Wert auf Disziplin. Und ja, die Mentalität ist ja einfach anders. Also Basketball ist ja eher, sagen wir mal so, smooth. Und American Football ist ein bisschen mehr grob, da ist ein bisschen mehr Gewalt. Und irgendwie war das für mich dann halt so quasi eine Lösung für mich, dann halt quasi, was auch immer im Stress oder was auch immer es gab, dann halt zur Seite zu stecken für 2-3 Stunden. Sobald ich meinen Helm anziehe oder angezogen habe, war Ruhe im Kopf. Und das war für mich dann der Grund, warum ich halt dabei geblieben bin.
Mittlerweile bist du ja selbst nicht mehr als Spieler aktiv, sondern als Strength and Conditioning Coach in der ELF aktiv.
Genau.
Magst du da vielleicht mal so ein bisschen was zu erzählen?
Ja, so ich bin bei der Stuttgart Surge hier in der ELF dann als Athletic Trainer oder Strength Coach dann tätig. Und ja, das ist halt für mich Vordergrund ist es für mich eine Lösung, dass ich bei Football bleiben kann, weil ich habe 26 Jahre lang gespielt und ich kann es noch nicht ganz loslassen, dieses Football-Ding. Und ich arbeite ja auch mit anderen Sportarten, unter anderem Fußball. Und ich brauche quasi diese Balance zwischen American Football und Fußball. Es ist eine ganz andere Mentalität, ganz andere Struktur. Und ja, das ist jetzt, ich gehe jetzt in meine dritte Saison mit Stuttgart Surge. Und hoffentlich können wir nächstes Jahr endlich mal diese Meisterschaft packen. Wir sind halt schon zweimal knapp dran gewesen, aber jetzt wird es Zeit.
Wie sieht denn da so deine Philosophie als Trainer aus? Und wie hat dich denn da vielleicht auch so deine Zeit in den USA, in der NCAA oder vielleicht auch in der GLF und ELF geprägt?
Mhm. Ja, also ich sag mal so, also am Anfang, Football hat sich halt ein bisschen geändert, vor allem also von dem Trainingsaspekt, weil als ich in College war, hat man extrem viel Wert auf Krafttraining gelegt. Also mein Strength Coach damals, Derek, ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit Westside Barbell oder schon davon was gehört hast, aber das ist ja Powerlifting. Und unser Strength Coach da in College hat diesen Powerlifting-Hintergrund gehabt. Und so war das ja für eine lange Zeit im Football. Jetzt geht es ja eher in Richtung Schnelligkeit und Bewegung, dass Spieler sich halt gut bewegen können. Aber ich sag mal, bei meiner Zeit in College und meiner Erfahrung da mit unserem Strength Coach, da, von daher kommt meine Talente für Strength Programming. Also ich, so habe ich ja angefangen in dieser Branche als reiner Strength Coach. Und ich sage, ich habe halt extrem viele Situationen gesehen und extrem viele Fälle gesehen und Wiederholungen gesehen. Und da baut man schon ein Talent dafür auf. Und dafür bin ich extrem dankbar. Als ich dann nach Deutschland gekommen bin, wie gesagt, das spielt gerne eine andere Rolle. Und da hat man halt nicht so viel zur Verfügung. Und da musste ich auch lernen, wie man viel mit wenig macht. Ja. Und das war nicht immer einfach, aber da habe ich dann auch, deswegen habe ich ja auch dann quasi einen anderen Skillset, was mich halt auch weiterbringt, dass man nicht, du brauchst ja nicht extrem viel, solange du dich auf die Prinzipien verlassen kannst. Ja, und auch was ich auch da gelernt habe, ist, wie man mit größeren Mannschaften umgeht. Weil in College hast du 100 Spieler im Kader. Jetzt in unserer Mannschaft hier in Stuttgart, bei der Stuttgart Surge, haben wir 60 Spieler im Kader. So, das heißt, wenn ich dann zum Fußball gegangen bin und wir 22 Feldspieler hatten plus zwei Keeper oder drei Keeper, dann war es für mich relativ einfach. Weil auch mit 60 Spielern versuchen wir ein bisschen individuell zu arbeiten. Und da lernst du also, wie du arbeitest, wie du mit so vielen Spielern auf einmal arbeitest und dann auch, wie du für so viele Spieler dann Programme schreibst.
Was mich da interessieren würde, gerade, du hast es angesprochen, in den USA 100 Spieler im Kader, hier jetzt 60 im Fußball, dann 22 plus die Keeper. Okay. Wie schafft man es, ja, so großen Gruppen Herr zu werden, wenn es jetzt gerade mal um das Thema, ich pick mal das Thema Schnelligkeit raus, weil das ist, ich denke mal, in der Leichtathletik, gerade im Sprint, ist Schnelligkeit der entscheidende Faktor, aber ich denke auch im American Football und auch im Fußball ist die Schnelligkeit, eine gewisse Schnelligkeit spielt da auch eine Schlüsselrolle. Zum einen, wie handelt man so Gruppen, wie kann man da so ein Training aufbauen und wie unterscheidet sich vielleicht Schnelligkeit im American Football zu der Schnelligkeit in der Leichtathletik, weil es gibt ja immer wieder die Vergleiche zwischen Terry Kill zum Beispiel, aber es gibt ja dann doch schon, denke ich mal, gewisse Unterschiede zwischen Geschwindigkeiten in Spielsportarten und Geschwindigkeiten in der Leichtathletik.
Ja, genau. Ja, zu der erste Frage mit so vielen Spielern auf einmal, da spielt dein Coaches Eye auf jeden Fall eine sehr große Rolle, weil da hast du ja eher weniger Zeit, wenn wir eine Schnelligkeit Einheit machen mit 60 Spielern. Ich habe nicht die Zeit, dann jedes Mal nach jeder Wiederholung auf dem iPad zu schauen oder ein Video dann zu analysieren, sondern ich muss halt Entscheidungen treffen in Real-Time. Und da muss ich mich halt sehr auf meinen Coaches Eye verlassen. Die Sachen, die ich sehe, wie ich die Sachen ja auch interpretiere, das ist ja auch ein Skill, was ich versuche, dann anderen Coaches beizubringen oder weiterzugeben. Und dann versuchen wir trotzdem, also das ist ja nicht 1:1, da hat nicht jeder einzelne Spieler seinen eigenen Trainingsplan. Unsere Quarterbacks zum Beispiel, die den Ball werfen, die haben natürlich ihren eigenen Plan. Unser Kicker auch. Aber ansonsten hast du dann versuchst halt in Gruppen zu arbeiten. So, das nennt sich Collective Individualization. So, wie gesagt, hat nicht jeder einzelne Spieler seinen eigenen Plan. Aber du kannst dann anfangen, die Gruppen erstmal also quasi Profile dann aufzubauen für deine Spieler. Nach dem, was du testen möchtest oder also was für Parameter du halt testen möchtest. Und dann hast du ja verschiedene Gruppen. Du kannst entweder nach Defiziten trainieren oder nach Stärken. Aber du musst, das ist meine Philosophie, du solltest irgendwo anfangen, ein bisschen individuell zu arbeiten. Aber wir sagen auf Englisch, General Programs, General Results. So, ich könnte halt einen Plan für alle Spieler dann schreiben. Und klar, da werden die meisten wahrscheinlich stärker und was auch immer. Aber ich kann ja auch nicht erwarten, dass mit einem Plan, mit einem groben Plan, dass wir spezifische Ergebnisse oder Adaptations dann erreichen. Und von daher musst du es halt für mich schon fliegt und gehört dazu, dass wir anfangen, ein bisschen individuell zu arbeiten. Und das hilft dann ja auf jeden Fall, wenn du halt so viele Spieler hast. Die Unterschiede zwischen Leichtathletik und Football sind, ich fand die Frage witzig, weil meistens kommt die Frage oder wird die Frage andersrum gestellt. So, was können wir Footballern oder anderen Mannschaftssportarten von Leichtathletik-Sprinter nehmen? Weil das war für eine lange Zeit der Goldstandard für Sprint und Schnelligkeit. Aber was die Unterschiede sind, Vordergrund, also vorneweg, Leichtathletik ist hauptsächlich linear. Du hast ja, also zu 90% halt linear. Und dann im Football hast du ja viel mehr Lateral und Rotation-Bewegungen. Und dann hast du ja auch noch anderen Spielern. Also du hast ja Gegner, da stehen 22 Spieler auf dem Platz. Und da ist extrem viel Chaos. Das heißt, du kannst ja sprinten, aber du musst ja immer, wir sagen im Football, keep your head on a swivel. So ich muss immer die ganze Zeit meine Umgebung beobachten und analysieren, also was könnte halt noch kommen und was auch immer. Was auch interessant ist in Football, also wir nennen es halt Top Speed oder Maximalgeschwindigkeit, aber das Ding ist, in Football kommst du eher selten auf deine Maximalgeschwindigkeit, deswegen gibt es den Begriff Upright Running. Aber also wenn du halt Technical sein möchtest, wie gesagt, da kommen wir, also viele kommen halt eher selten auf deren Topspeed und Maximalgeschwindigkeit. Und dann hast du ja diesen Ausdauer-Aspekt, also es ist ein ganz anderes Energiesystem. Football ist kurz, wir haben also ein Play oder einen Spielzug dauert in der Regel von 3 bis vielleicht 8 Sekunden, 10 Sekunden. Und dann ist es, dann hast du erstmal Pause, 20 bis 30 Sekunden in der Regel. Und das machst du dann immer wieder, so 60 bis 80 Mal pro Spiel. Und von daher ist es halt ein anderes Energiesystem, was im Vordergrund steht. Ja. Und ja, also das sind halt, glaube ich, die größeren Unterschiede dann zwischen den zwei.
Ja, du hast angesprochen, dass die Frage normalerweise immer andersrum gestellt wird, was können andere Sportarten von der Leichtathletik lernen? Aber jetzt Ende des Sommers ist Simon Wolf in seinem letzten Rennen, bevor er endgültig zum Bobsport gewechselt ist, ich glaube eine 10.05 oder 10.06 gelaufen, gehört jetzt zu den Top 5 Sprintern in Deutschland aller Zeiten mit einem Training, was völlig untypisch ist für Sprinter. Ich glaube, er hat da sehr viel Kraft gemacht, hat auch in relativ kurzer Zeit auch sehr viel Muskelmasse aufgebaut, eigentlich Konzept gefahren, was man im Sprint so nicht machen würde. Und es hat dann für ihn aber doch funktioniert. Deswegen finde ich das auch immer mal spannend zu schauen, wie läuft das in anderen Sportarten. Aber du hast auch angesprochen, bei so großen Gruppen des Coaches Eye ist das, was zählt. Und das hast du dir auch so ein Stück weit selbst beigebracht. Aber wie schult man sein Auge? Und ist das nur Erfahrung? Hast du ein bestimmtes Programm durchlaufen? Also das würde mich mal interessieren.
Ja, Erfahrung spielt, glaube ich, die größte Rolle da. Kleine Anekdote, ich habe eine Ausbildung bei Exos gemacht in 2012. Und da gibt es einen Coach in Amerika, Nicole Rodriguez heißt sie, und sie ist ja eine mega, mega Trainerin für vor allem für Schnelligkeit. Und damals hat sie erzählt, wenn sie ja einen Sprint anschaut oder eine Wiederholung anschaut, kann sie schon mal 2 oder 3 Sachen rauspicken, die wir verbessern können. Und ich fand es so beeindruckend, dass sie es machen könnte. Ich habe sie auch danach gefragt, so, ja, wie kamst du darauf oder wie hast du es geschafft? Und sie hat gesagt, sie hat einfach so viele Wiederholungen gesehen von Sprints, da brauchst du erstmal die Erfahrung, du brauchst die Wiederholungen. Das ist genauso wie bei jedem anderen Skill. Du brauchst Wiederholungen und dann brauchst du auch Feedback. Also ich habe einen Mentor gehabt, der Jonas Dodu von Speedworks Training, und da gibt es halt extrem viele Coaches, die auch Erfahrung haben, der hat auch einen Mentor gehabt, der Dan Path von Altis. Also du brauchst erstmal die Wiederholungen, dass du halt viele Sachen siehst oder viele Reps siehst, und dann brauchst du Feedback von einem Mentor oder von Coaches, anderen Coaches, die dir sagen, hey, vielleicht schauen wir auch da, oder also die bringen es halt ein bisschen raus, also dein Potenzial, und ich finde das auch extrem wichtig. Es ist genauso wie mit Krafttraining. Ich kann halt eine Kniebeuge anschauen zum Beispiel, und direkt, ich kann dir auch direkt sagen, was wir verbessern müssen, was ist die Ursache für die Bewegung, keine Ahnung, was auch immer. Und es liegt daran, dass ich halt so viel Kniebeugen gesehen habe. Ich habe eine eine Vorbereitung gehabt bei den Scorpions damals, wo ich über 10.000 Wiederholungen von Kniebeugen gesehen habe. Und ich kann mich auf die Wiederholungen dann verlassen. Und das von daher, du musst einfach mal machen. Du musst einfach, das ist für mich, für Coaches, mach einfach. Theorie ist ja gut, aber du musst machen. Du musst ja Fehler machen. Das ist.
Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du dein volles Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft hast? Vielleicht liegt es an kleinen Stellschrauben, die du noch nicht entdeckt hast. Genau darüber spreche ich in meinem kostenlosen Online-Seminar am 12.01.2025 und gemeinsam schauen wir uns die 8 Stellschrauben für Erfolg an, die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt. Also melde dich jetzt über den Link in den Shownotes an.
Du musst ja Fehler machen. Das ist,
glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte. Also die Fehler gehören dazu, nur daran wächst man. Was mich nur interessieren würde, warst du dann persönlich bei deinem Mentor oder lief das online ab oder warst du wirklich mit in den Trainingseinheiten dann auch dabei und dann habt ihr euch in den Trainingseinheiten auch direkt ausgetauscht, dass du dann auch quasi in Echtzeit Feedback bekommen hast?
Ja, ein bisschen von beiden. Also der Jonas sitzt in England. Ich war halt öfter da. Er war auch in Deutschland unterwegs. So auch wenn er bei verschiedenen Vereinen war, bin ich immer mitgegangen. Also nicht immer, aber oft mitgegangen. Und wir haben uns dann halt regelmäßig online getroffen und haben Wiederholungen angeschaut, Testergebnisse angeschaut und mal gesprochen und überlegt, also wie können wir die Sachen interpretieren. Und manchmal war es für mich, ich höre einfach zu. Und das ist halt, glaube ich, wenn du einen Mentor hast oder da sind ja ein paar andere da in dieser Speedworks-Familie, die extrem schlau sind. Und manchmal war es für mich einfach Mund zu und zuhören, zugucken. Was machen die, was sagen die, wie denken die, ja, und ja, also das hat extrem viel geholfen. Auch im College war ich ja relativ eng mit unserem Strength Coach und da habe ich ja auch immer wieder Fragen gestellt. Ich war so oft wie möglich in den Kraftraum, haben Sachen angeschaut und die Programme halt ein bisschen hinterfragt, also warum haben wir das so und so gemacht oder warum hast du es halt so programmiert und ich muss halt Fragen stellen und machen.
Ja. Ich meine, da bekommt man ja nicht nur ein Auge für Bewegungsabläufe, sondern auch ein Verständnis für die Trainingseinheiten oder einen Erfahrungsschatz, welche Trainingseinheiten oder Trainingssysteme machen überhaupt Sinn, welche vielleicht nicht so, was gibt es für verschiedene Arten von Spielerinnen und Spielern, wie reagiert sie oder er da drauf? Also man trainiert vielleicht in erster Linie das Auge, aber am Ende des Tages könnte ich mir vorstellen, ist der Mehrwert ja auch in vielen anderen Bereichen dann auch noch da.
Ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, auf einer Seite, du hast ja Theorie und wir brauchen die Theorie, aber in die Bücher oder in der Schule lernen wir über Pure Zero. Und das ist ja, wenn alles optimal ist, wenn alles perfekt ist, alles perfekt läuft, dann hast du ja eine verschiedene Periodisierungsmodelle. Aber das ist halt heutzutage nicht so, dass du dann sagen kannst, hey, diesen Block trainiere ich das, in diesem Block trainiere ich das. Du weißt ja nie, was kommt. Englische Woche, keine Ahnung, der Trainer macht auf jeden Fall oder auf einmal hier 2 Stunden Einheiten auf dem Platz und jetzt ist dein ganzer Plan, was du halt für die letzten 10 Wochen geschrieben hast, das kannst du dann halt rausschmeißen oder du musst es ja anpassen. Und da brauchst du Erfahrung. Wie gesagt, du musst ja verschiedene Situationen schon mal gesehen haben und so, dass du dann weißt, okay, das war mein Plan, mein ursprünglichen Plan, aber ich kann es ja auch anpassen, kann es ja auch ändern, weil ich habe das ja schon mal gesehen oder ich weiß, wir haben Prinzip A und ich weiß, dass es gibt eine andere Lösung, auf mein Ziel dann halt zu kommen.
Was mich auch mal interessieren würde, welche Trainingsmethoden du einsetzt, um ja insbesondere Explosivität und Antrittsstärke zu verbessern?
Ja, also an sich ist meine Philosophy, wir sagen, surf the curve. Also und da reden wir über den Force Velocity Curve. Und ja, wir versuchen halt quasi auf beide Seiten des Curves dann halt zu arbeiten. Ja, hast auf einer Seite halt Kraft oder Force. Also da denken wir halt eher schwer und langsam. Und dann auf der ganz anderen Seite von unserer Curve hast du dann Velocity. Und ja, für Mannschaftssportarten denkst du an deine Sprintgeschwindigkeit, an Speed. Und dann in der Mitte hast du Power. Also die Sachen musst du ja auch irgendwie dann umsetzen. Und das ist ja ein Fehler, den ich am Anfang für meine Karriere gemacht habe. Ich habe immer gedacht, weil es so in College war, wenn wir stärker würden, sind wir automatisch dadurch dann schneller. Und das funktioniert vielleicht mal ganz am Anfang oder wenn du Athletes hast, die eher nicht so viel Trainingserfahrung haben. aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und du musst die Sachen dann auch, wie gesagt, umsetzen. Du kommst ja nicht automatisch von Kraft auf Schnelligkeit. Da gibt's halt Sachen in der Mitte, so in diesem Power-Bereich. Und für mich ist, wie gesagt, ist meine Philosophie, dass wir halt, dass es halt balanced ist. Ja, also manche Athletes finden sich halt eher auf der Geschwindigkeitsseite, die anderen halt auf unserer Force-Seite. Und dann ist das Ziel oder ja, das Ziel, dass wir die Spieler geben, was die brauchen, so dass wir unser Endziel pushen, und zwar mehr Geschwindigkeit. Ja, also in der Regel sage ich, wir heben schwer, wir heben schnell, wir springen. Für manche Athletes werfen wir und wir sprinten. Und wenn du mein Trainingspläne oder meine Offseason oder Vorbereitung anschaust, ist das genau, was wir machen, die Sachen.
Also im Prinzip, dass du, da kommt auch wieder das Coaches Eye mit rein, dass du eben schaust, welcher Spieler ist was für ein Typ und dass es entsprechend, ja, ich sag mal, dieser körperlichen Voraussetzung auch dann angepasst wird.
Genau, und wir testen ja auch ganz viel. Wir brauchen die Daten auf jeden Fall. Aber ja, da spielt dein Coaches Eye auch auf jeden Fall eine Rolle. Vor allem, wenn du keine Technologie hast, um irgendwas zu testen.
Wie testet ihr und welche Parameter testet ihr?
Ich teste meistens einen 20-Meter-Sprint. Sehr selten laufen wir, also im Football ist 40 Yards eher der Standard. Und wir laufen sehr selten 40 Yards. Aber 20, also 10 und 20 Meter oder 10 und 20 Yards. Und dann Counter-Movement-Jump auf eine Kraftmessplatte. Unser Reactive Strength Index auf einer Kraftmessplatte. Wenn wir die Zeit haben, dann unser Isometric mit Dipole auch auf unserer Kraftplatte. Und von diesen Sachen kriegen wir viele andere Sachen dann raus, so wie unser Dynamic Strength Index und so weiter und so fort. Ich lasse es halt relativ einfach, weil wir haben auch, wie gesagt, 60 Spieler und ich brauche immer Tests, die wir immer wieder machen können, und zwar schnell. Ein Counter-Movement-Jump auf einer Kraftmessplatte dauert 10 Sekunden.
Ja.
Und es ist auch irgendwas, was die Spieler, die kennen sich ja aus mit der Bewegung, und von daher ist es ja, kannst du dich darauf verlassen.
Was für eine App oder was für eine Software nutzt du dann dafür? Weil ich sag mal, gerade wenn man so viele Leute durchschleusen will, das funktioniert wahrscheinlich nur mit der richtigen Software.
Mhm. Meinst du für die Kraftmessplatte oder für die Sprints?
Sowohl als auch.
Ja, also für alle Sachen auf unserer Kraftmessplatten ist ja durch Wald. Also ich nutze die Platten von denen. Ich habe auch die Lead-Trainings von Wald, weil es, wenn du halt verschiedene Sachen von denen hast, dann hast du quasi alles zusammen auf dem Cloud. Und ich kann zum Beispiel einen Counter-Movement-Jump machen und dann einen Isometric mit Dipole. Und von daher kriege ich automatisch dann halt den Dynamic Strength Index Ergebnis raus. Für die Sprint-Sachen, ich nutze ViewMotion, und das ist ja, das hat mein Mentor Jonas, das hat er entwickelt. Und das ist ja cool, weil das nutzt KI. Deine Sprints werden halt durch KI analysiert. Weil du kannst ja auch linearen Sprints machen, so wie Richtungswechsel. Und da kriegst du halt extrem viel raus. Da dein Bodenkontaktzeit zum Beispiel, da siehst du, was du für Körperpositionen schaffst, auch als Beispiel. Und natürlich halt deine Zeiten, wie weit du kommst mit jedem Schritt. Also da siehst du halt dann einen Links-Rechts-Vergleich, was ja auch hilft. Du kannst extrem viel mit diesen Daten machen. Du musst erst mal wissen, also was die Sachen heißen, also was das bedeutet. Aber ja. Und dann ansonsten von Technologie, GPS. Ich verlasse ja auch sehr auf GPS, weil ich möchte auch wissen, was wir für Distanzen haben. Und für mich ist ja auch wichtig, dass wir einmal die Woche zum Beispiel auf unsere Maximalgeschwindigkeit kommen oder 90% davon, als ein Residual Trainingseffekt. Und das sehe ich dann auch mit GPS relativ schnell.
Das ist dann über die Tragung dann GPS-Tracker in der Weste, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, die haben eine Weste, und ja, dann wird alles getrackt, also Gesamtdistanz, High-Speed-Distanz, Stop and Start. Manche Firmen haben auch, du kannst ja den Impact auch messen in ja, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber dein G-Force zum Beispiel.
Ja.
Ja, also du auch da kriegst du extrem viele Nummern und Zahlen und Daten raus, und du musst ja erstmal wissen, was für dich wichtig ist und was du damit machst.
Ich habe hier parallel auch mal die Internetseite von ViewMotion auf. Das ist ja im Prinzip, man stellt die Kamera dann wahrscheinlich, also so wie ich es jetzt hier sehe, parallel zur Laufbahn oder beziehungsweise parallel zu dem Laufweg der Spieler hin, und es wird einmal eine bestimmte Strecke ausgemessen, man wählt dann wahrscheinlich das Programm aus und dann macht das Programm alles weitere, um die Daten dann auszuwerten. Wahrscheinlich das Licht muss irgendwie passen, dass man da ein ausreichend gutes Bild hat, aber ansonsten geht es wahrscheinlich mit iPhone, iPad oder Ähnlichem.
Super easy. Also du brauchst ein iPad oder iPhone, wie du sagst, ein Stativ wäre wichtig, dass es halt steady ist. Und dann brauchst du ein Hütchen. Wie gesagt, du machst deinen Lauf und schickst es dann rein. Das wird analysiert innerhalb 24 Stunden. Und wie gesagt, von KI, da kriegst du dann auch quasi einen Score. Die haben halt so ein Spiel, oder Gamified Aspekt dann halt quasi integriert, dass du siehst ja auch, wo deine Defizite sind. So für mich als Coach ist es relativ einfach. Ich mache einen Lauf und ich sehe gleich, okay, Spieler oder Spielerin X hat ein Defizit hier bei Projection als Beispiel. Und dann weiß ich, was ich zu tun habe als Strength Coach, wie ich das dann auch verbessern kann und entwickeln kann.
Also es ist wirklich so ein Zwischenspiel oder Austausch zwischen dem Auge und neuesten Technologien, um da die Spieler voranzubringen.
Genau, das hast du perfekt formuliert. Das heißt, wir haben schon gesagt, Coaches Eye ist extrem wichtig und die Daten nutzt du, um das zu bestätigen, als Unterstützung. Also ich verlasse mich nicht nur auf Daten, aber das hilft auf jeden Fall, wenn ich das zusammenkuppeln kann mit die Sachen, die ich auf dem Platz sehe.
Bevor ich zum nächsten Part komme, eine Sache wollte ich jetzt noch mal kurz nachhaken. Du hast jetzt Projection eben angesprochen, eine von deinen drei Säulen, die du in deinem Training auch immer anwendest. Projection, Switching und Reactivity. Dass du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehst.
Ja, also Projection, Switching, Reactivity ist für mich halt quasi ein System. Das kommt ja von Speedworks Training. Das ist also, wenn du schon mal irgendjemand von Speedworks gehört hast, der wahrscheinlich über Projection, Switching und Reactivity geredet. Aber für mich ist es ein System und das macht mein Coaching auch viel einfacher. Vor allem, wenn ich einen Sprint anschaue als Anfänger oder wenn ich halt noch nichts mit Schnelligkeit zu tun hatte, weiß ich auch nicht, was ich anschaue. Also wo gucke ich denn zuerst? Wo sollen meine Augen zuerst hingehen? Und Projection, Switching, Reactivity, das sind ja die drei Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Egal, ob das bei Beschleunigung ist oder bei Maximalgeschwindigkeit. Auch bei Richtungswechsel und Deceleration, Projection, Switching und Reactivity sollte immer dabei sein. Und um das ja kurz zu erklären, also Projection ist in sich, wie wir unser Massenschwerpunkt durch den Raum bewegen. Also da geht es um Displacement, Massenschwerpunkt, Displacement. Wenn ich ein KPI dann formulieren würde in Frageform für Projection, ist es, wie weit und wie schnell. So, wenn wir denken an Beschleunigung, wie weit kommst du mit jedem Schritt zum Beispiel? Und wie schnell kommst du dahin? Ja. Switching hat was mit unser Limbs, unsere Beine zu tun. So wie unsere Beine dann quasi zusammenarbeiten, wie wir unsere Beine dann positionieren. So wir machen einen Schritt und müssen uns gleich vorbereiten für den nächsten Schritt. Ja. Und das ist ja Switching, das hat auch was mit die Form zu tun. Also wir wollen große Formen in Sprinting. Und das hat auch was mit Switching. Unsere Ansteuerung ist auch Switching. Also wie attackiere ich den Boden von oben? Nutze ich meine Gesäßmuskulatur oder wie? Also hoffentlich, aber das ist ja auch Switching. Switching hat auch was mit unserem Oberkörper zu tun. So wenn wir an Deceleration denken zum Beispiel, wir nehmen an, ich laufe 10 Meter nach vorne, mein Oberkörper ist nach vorne gelehnt. Aber um effektiv dann zu stoppen oder zu bremsen, muss ich meinen Oberkörper quasi in eine andere Richtung positionieren und dieses Switching, oder dass ich meinen Oberkörper von vorne nach hinten bringe zum Beispiel, ist auch Switching. Oder wenn wir an maximal Sprint denken, wir wissen, wir haben Kräfte von auch in den Frontal Plane, von den Seiten und dass ich die Kräfte dann auch diese Widerstände oder mit diesen Widerständen auch umgehen kann zum Beispiel, dass mein Oberkörper nicht die ganze Zeit halt so von links nach rechts geht, das hat auch was mit Switching zu tun. Und dann Reactivity, das ist halt relativ einfach. Das geht hauptsächlich um unsere Bodenkontaktzeit. Also wie gehen wir mit dem Boden um? Was nutzen wir für Strukturen, dass wir halt schnellstmöglich dann von Boden wegkommen? Und also das ist Projection, Switching and Reactivity oder PSR. Und wenn es Zweifel gibt oder wenn ich irgendwas an Sprint anschaue oder was auch immer, ich gucke immer nach die drei Sachen. Und dann gibt es Prinzipien für Projection zum Beispiel. Also wenn wir über Massenschwerpunkt-Displacement reden, klar, die Frage ist, wie komme ich nach vorne, wie sollte ich nach vorne kommen? Hüftextension zum Beispiel ist extrem wichtig da. Und ich weiß, das muss auch relativ schnell passieren. Und von daher weiß ich, was wir Voraussetzungen haben, was wir für Vorgaben haben, was die Regeln des Spiels sind. Und dann weiß ich, kann ich ein bisschen rückwärts arbeiten und überlegen, was nutzen wir für Übungen dafür? Was nutzen wir für Intensitäten oder für Widerstände dafür? Und wo liege ich Fokus? Also was ist unser Ansteuerungsfokus und so weiter und so fort? Also die drei Sachen stehen immer in for Projection Switching Reactivity.
Also es ist quasi wie so ein, ich sag mal, ein Gerüst, was man nutzt, um dann wirklich alle anderen Trainingsinhalte darum aufzubauen. Und man hat immer wieder so diese Struktur, auf die man zurückkommen kann, um das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, dann auch zu vereinfachen oder einen bestimmten Standard, als bestimmten Standard nutzen kann, um dann sein weiteres Training darauf aufzubauen.
Ganz genau, Gerüst. Und wie gesagt, das macht Coaching extrem einfach, weil auch wenn du in Mannschaftssportart spielst zum Beispiel, diejenigen, die ständig Plays machen, die haben auf jeden Fall ein IQ, aber die Erfahrung haben, die wissen ganz genau, wo die hinschauen müssen. Ja, und es ist genauso als Coach, ich muss erstmal wissen, was ist für uns wichtig oder was ist für mich wichtig, wo sollen meine Augen zuerst hingehen. Und für Projection Switching Reactivity hast du schon mal eine Reihenfolge oder eine Struktur dafür.
Und das war es auch schon für den ersten Teil meiner Folge mit Corey. Wir haben spannende Einblicke in seine Schnelligkeits- und Trainingsphilosophie erhalten. Und in der kommenden Folge dreht sich alles rund um das Thema GameSpeed.